Guten Tag und herzlich willkommen zu, was haben wir, Folge?
Flutlichtgefühle, Folge
34.
34 schon, hör mal.
Wahnsinn. 34. Also letzten Tag auch drüber nachdenken. Wir haben jetzt fast eine komplette Saison Podcast gemacht.
Boah, waren wir fleißig. Wir haben nicht einmal ausgesetzt, glaube ich, oder?
Nee, ich glaube, wir haben selbst in der Winterpause weitergemacht.
Wir haben in der Winterpause weitergemacht. Wir haben im Sommer haben wir Pause gemacht, ne? Oder haben wir da überhaupt, wann haben wir da angefangen?
Ja, wie gesagt, wir sind etwas später, ich glaube zum dritten Spieltag sind wir angefangen. Dritter, vierter Spieltag, irgendwie sowas um den Dreh. Ja, Kontinuität, die zahlt sich am Ende immer aus.
Du sagst es, mein Lieber. So, wir können ja mal einmal vorgreifen. Ich muss, darf nach Paderborn. Wenn ihr das hört, wisst ihr schon, wer nächstes Jahr erste und zweite Liga spielt.
Mhm.
Wolfsburg oder Paderborn. Wem würdest du denn, ohne jetzt zu wissen, wer es ist, wem würdest du es denn gönnen?
Ganz, ganz schwierig, weil mir beide Vereine wirklich komplett egal sind.
Ist ja so witzig. In Paderborn gibt es ja keine Top-Spiele abends, weil die Anwohner, oder ich glaube, es sogar nur ein Anwohner gibt, der da in der Ecke wohnt, der geklagt hat dagegen, dass nach 20 Uhr keine Fußballspiele mehr da stattfinden dürfen. Oder irgendwie
Welcome
sowas.
To Germany.
Ja, wirklich. Ja. Und es ist ja jetzt nicht so, dass in Paderborn im 2-Wochen-Rhythmus Champions League gespielt wird, sondern da wäre dann mal ein Spiel oder sowas. Also was stimmt, und das kann man auch nicht wegdiskutieren, gerade für so Stadien in der Stadt ist das schon eine Belastung für alle drumherum.
Mhm.
Das ist so. Ich wohne in Bochum, da ist das Stadion ja auch sehr städtisch, ist jetzt nicht irgendwo auf der Wiese, sondern wirklich auch an einem Wohngebiet, in Wohngebieten. Ja, da ist auch die Autobahn, aber da ist auch viel, viel Wohnung drumherum.
Ja.
Und da bricht halt alles zusammen. Ich habe einmal den Fehler gemacht, da kam ich aus der zweiten Liga, ich glaube sogar Paderborn oder Bielefeld, nach Hause, und Bochum hat freitagsabends gespielt, damals noch Bundesliga. Und dann wollte ich ganz normal zu mir nach Hause fahren, und dann stand ich plötzlich an einer Sperrung nach der anderen, weil ich nicht durchkam, weil es halt wegen des Fußballspiels alles gesperrt war. Das ist schon eine Belastung für alles drumherum. Aber am Ende weiß ich natürlich auch, wenn ich da lebe und da steht ein Stadion, wobei in Paderborn stand das ja noch gar nicht so, dieses Stadion. Das haben sie ja da mal hingesetzt irgendwann.
Mhm.
Das können sie übrigens, glaube ich, wenn ich das richtig weiß, das muss ich nochmal recherchieren, das können sie einfach abbauen. Das ist ein modulares Stadion. Die konnten da jetzt auch einfach einen Rang draufbauen, wobei ein Rang übertrieben ist, ein Ränkchen, würde ich es mal nennen. Haben sie da noch draufgebaut, um die Kapazität ein bisschen zu erhöhen und ein paar VIP-Logen noch hinzubauen. Aber dann trotzdem, und in Paderborn ist es jetzt auch nicht so, dass das Stadion mitten neben einem Haus steht, so es ist so über die Straße. Aber trotzdem, ne? So ist es. Deswegen darf in Paderborn nicht abends gespielt werden.
Ja, aber trotzdem, einen hat es scheinbar gestört. Einer, der geklagt hat.
Das kann ich jetzt nicht verifizieren, ob es nur einer ist, aber es sind nicht 100 oder 1000. Ne?
Ja, aber falls Sie es hören sollten, da muss ich jetzt mal unfreundlich sein. Ihr seid Doch,
ja.
Nee, machen wir nicht.
Ja, das machen wir nicht, das stimmt. Ja.
Also tue ich mich ganz, ganz schwer mit. Also
ja, ich verstehe es. Ich kann es völlig nachvollziehen.
Da kriege ich, ja, nee, also vor allem, wenn, also bei sowas denke ich immer, lass doch so einen Mehrheitsentscheid ergehen durch die Stadt. Ne? Wenn die Mehrheit ein Problem damit hat, vollkommen in Ordnung. Wenn es irgendwie sehr beeinflussend ist. Jetzt weiß man aber auch nicht, wer dahinter steht. Okay, muss ich doch revidieren. Mal vorschnell gesprochen.
Ja.
Jetzt hatte ich aber gerade einen Punkt, den habe ich wieder. Paderborn, Wolfsburg. Wer soll es machen? Pff, ich am Ende.
Das ist mir so egal, komplett Latte.
Von denen das macht. Aber
ich muss sagen, ich habe halt vor Paderborn allerhöchsten Respekt. Völlig egal, wie das jetzt ausgeht, was die immer wieder schaffen. Ja, die geben Trainer ab, die geben Spieler ab, die geben Sportdirektoren ab. Alles Richtung erste Liga, alles Entwicklung. Ja, Steffen Baumgart, dann auch ein Fabian Wohlgemuth, der kommt aus Paderborn. Ein Kröschel kommt aus Paderborn. Das sind schon viele Faktoren, die auch einen Verein immer wieder weit zurückwerfen könnten. Aber das passiert halt in Paderborn nicht, sondern die kommen immer und immer und immer wieder und spielen immer wieder oben mit in der ersten, in der zweiten Bundesliga. Und da habe ich höchsten Respekt vor.
Ja, total. Aber was sie irgendwie nicht schaffen, ist es, sich dann nachhaltig zu etablieren. Also mal so wie Heidenheim das beispielsweise hinzukriegen. Das schaffen wir nicht.
Heidenheim steigt ab. Die haben es auch nachhaltig nicht geschafft. Ne?
So, ja, gut, die haben 3 Jahre Bundesliga
gespielt.
Ja,
aber nenn mir einen dieser Vereine, die nicht so große Möglichkeiten haben, die sich dann wirklich am Ende nachhaltig
Union Berlin
etablieren konnten. Union Berlin hat
ja
wahnsinnig
die haben große
viele Möglichkeiten. Das geht dann immer so ein bisschen runter. Auch
ja,
Elversberg zum Beispiel. Auch die haben echt einen großen Sponsor da in der Hinterhand.
Ja.
Und das ist in Paderborn halt tatsächlich ein bisschen schwieriger. Ne? Und das ist auch der Grund, warum das dann nicht so funktioniert.
Wer war denn der letzte kleine Verein mit wenig Mitteln, der sich dann etabliert hat? Das war entweder Freiburg oder Mainz, glaube ich. Ne?
Mhm. Ja, würde ich auch sagen. So, das ist so die Kategorie, die du erreichen könntest. Aber es ist halt super, super schwierig.
Ja.
Und finanziell muss man sagen, Paderborn gegen Wolfsburg, da kommt Paderborn mit dem Messer zu einer Schießerei. Ne?
Ja.
So. Das ist einfach so. Also die Wolfsburg ist ja absurd, dass die da unten drin stehen mit der Qualität im Kader, die sie haben.
Ja, ich glaube auch am Ende des Tages, Wolfsburg wird das heute Abend ziehen. Also wir nehmen jetzt gerade auf, du fährst gleich nach Paderborn. Spiel findet heute Abend statt, heute genau. Am Montag.
Ja.
Ich glaube, die werden es ziehen. Irgendwie ist das ja ganz oft auch in den Rückspielen, deswegen komme ich gleich auch nochmal zu Rot-Weiß Essen, in den Rückspielen so, dass sich der größere Verein dann doch irgendwie durchsetzt.
Mhm.
Historisch gesehen auf die letzten Jahre und mit dem Kader. Ich glaube, ich fände es cool, wenn es eine Überraschung gibt, weil dann bin ich dann doch irgendwie so für den Underdog. Aber ich glaube nicht daran.
Ich glaube auch nicht dran. Ich glaube auch, dass tatsächlich am Ende Wolfsburg es knapp machen wird. Außer da entsteht so eine ganz komische, es gibt ja so Fußballspiele, die eine ganz komische Dynamik haben, ne, die so eine ganz, ganz merkwürdige Dynamik aufnehmen, wo eine Mannschaft dann so völlig in sich zusammenfällt. Aber das Gefühl habe ich bei Wolfsburg nicht. Und das hat auch Ralf Kettemann, der Trainer von Paderborn, auf der PK vor dem Spiel gesagt. Jetzt reden wir über ein Spiel, wo ihr schon wisst, wie es ausgeht. Egal, ich sag's trotzdem. Dass Wolfsburg ja auch nicht aus so einer ganz schlechten Dynamik kommt, sondern die haben ja unter Hacking dann auch eine gute Dynamik angenommen ja. in den letzten Wochen. Deswegen, ja, ihr wisst es schon, wir wissen es nicht. Ich schaue es mir an. Reden wir über Rot-Weiß Essen.
Was wir dann noch nicht wissen, wenn die Folge rauskommt.
Das wisst ihr auch noch nicht, wenn die Folge rauskommt.
Genau. Ja. Also ich war beim Hinspiel im Stadion.
Genau.
Und das war eine Dynamik. Halleluja, ey.
Boah. Dieser Pfosten, der hat mich fertig gemacht.
Für alle, die es nicht mitbekommen haben, am letzten Spieltag, 3. Liga, da hat der Bulic von MSV Duisburg in der 96. Minute frei vom Tor noch an den Pfosten geschossen. Und dieser Pfosten wurde mutmaßlich von RWE-Ultras aus dem MSV Duisburg-Stadion entwendet.
Anzeige ist raus. Übrigens.
und tauchte während des Relegationsspiels gegen Greuther Fürth im Essener Fanblock auf und wurde rumgereicht.
Anzeige ist raus.
da musste ich, also wir haben auch rübergeguckt während des Spiels und gedacht, warte mal, tragen die da einen Pfosten rum? Und dann haben wir noch einen Banner gesehen und dann muss es Bescheid.
Ja, Wahnsinn. Also das ist wirklich dann auch ein bisschen witzig, muss ich sagen. Das ist wirklich ein bisschen witzig schon. Ich muss hier gerade mal eben kurz noch was parallel machen.
Aus der Traum, euer Pfosten in unserem Kofferraum.
Ja. Aber, ja, da kommt ja keiner zu Schaden. Ne? Also ich verstehe auch, dass die Betreibergesellschaft in Duisburg vom Stadion das nicht so witzig findet. Kann ich alles nachvollziehen, alles gut. Aber das ist trotzdem irgendwie eine witzige Aktion.
Ja, aber auch da in dem Spiel, Greuther Fürth meiner Meinung nach mit dem deutlich besseren Kader einfach. Also die haben ja, die stellen einfach auch den Torschützenkönig der zweiten Liga mit Noel Foodkoi.
Mhm.
Und mit Rot-Weiß Essen Vergangenheit sogar. Die haben einen Kader, damit dürftest du eigentlich nicht gegen den Abstieg spielen in der zweiten Liga. Und so haben die meiner Meinung nach auch gespielt in der ersten Halbzeit. Ne? Also Fürth war schon deutlich spielbestimmender und dann haben die nach 16 Minuten so einen Lattentreffer gehabt, der sich ganz, ganz fies gesenkt hat, wo du schon dachtest, boah, der segelt noch rein. Sehr viel Ballbesitz, aber irgendwie nichts Zwingendes bis auf den Lattentreffer, wo man hätte sagen können, ja gut, die werden da jetzt irgendwie noch gefährlich im Laufe des Spiels.
Ja.
Und dann hat ein Freistoß gereicht, um die komplett durcheinander zu werfen in der zweiten Halbzeit. Ein wunderschöner Freistoß. Für mich sind direkte Freistoßtore oben im Knick immer Traumtore. Und ab da ist Fürth dann auch so ein bisschen auseinandergebrochen. Ne? Also Rot-Weiß Essen hätte das 2-0 schon verdient gehabt. Ja. Aber auch da, und dann kommen wir wieder zu dem von gerade im Rückspiel, ich glaube, das wird eine sehr, sehr schwierige Angelegenheit für Rot-Weiß Essen, trotz guter Ausgangslage. Wie so oft ist dann der Zweitligist oder der höher gestellte Verein irgendwie doch immer so ein bisschen am längeren Hebel am Ende. Aber ja,
einfach finanziell und alles drum und dran. Ne? Also
ja.
Ich muss aber auch mal sagen, sportlich fand ich die Relegation schrecklich. Also dieses Spiel Paderborn-Wolfsburg oder Wolfsburg-Paderborn, das Hinspiel war wirklich kaum zu ertragen. Und die Qualität beim anderen war jetzt auch nicht so viel besser.
Ja.
Aber klar.
Ich habe es im Stadion gesehen. Da fand ich es gar nicht so verkehrt. Aber
ja, aber da hast du nochmal ein ganz anderes Gefühl. Ne?
Ja.
Aber am Ende ist es halt so. Ne? Du stehst da in der Arena und das sind zwei Gladiatoren, die kriegen so einen Stock zugeworfen und sagen, hier, jetzt prügelt euch bis...
Ja.
Ja. Bis es nicht mehr... Bis einer stehen bleibt.
Bis der Arzt kommt.
Ja.
Ich wollte gerade gucken, bei Greuther Fürth, da wurde einer eingewechselt. Das ist mir so extrem aufgefallen. Ich komme aber nicht auf den Namen. Da haben die einen zentralen Mittelfeldspieler eingewechselt. Da habe ich gedacht, boah, der Arme, der hat so einen Hüftschaden. Der ist gelaufen wie, weiß ich nicht. Also, Wahnsinn, wo ich dachte so, puh. Und der muss irgendwie Anfang, Mitte 20 gewesen sein. Der hat so ein bisschen meiner Meinung nach das Spiel, den Spielfluss für RWE besser gestaltet dann.
Okay.
war für mich so eine kleine Schwachstelle. Aber schauen wir mal im Rückspiel am Dienstag, was es da wird. Daumen sind gedrückt von mir. Ja. Da kann ich nicht unparteiisch bleiben. Nach Essen.
Ja. Ist ja auch völlig gut so. Noch einen kurzen Blick nach England. Die Tottenham Hotspur haben es dann doch geschafft.
Ja, ja. Da habe ich jetzt noch was zu.
Ja. In der Liga zu bleiben. Ja, erzähl.
Ja, ich habe mir die beiden Spiele gestern nämlich angeguckt. Erstmal, ich weiß nicht, ob es ein Fun-Fact ist. Ich wusste das nicht. In meinen 31 Jahren wusste ich über diesen Fact nicht Bescheid, dass du in England samstags zwischen, ich glaube, 14.30 Uhr und 17 Uhr keine Live-Übertragung im Fernsehen vom Fußball haben darfst.
Ja, das ist ganz
dieser spooky. Ja. Blackout Saturday, irgendwie sowas, Blackout Rule Saturday, ja. Dass man sich damals dafür eingesetzt hat. Ehemaliger Präsident von Burnley damals, der sich stark dafür eingesetzt hat, dass man einfach samstags live nicht die Premier League oder andere Spiele gucken kann, aus der Sorge, dass man dann zu den kleineren Vereinen nicht mehr ins Stadion gehen würde. Und dann habe ich so drüber nachgedacht und ich finde diese Regel eigentlich ganz cool. Also jetzt war das irgendwie in den 60er Jahren, als das entschieden wurde, ne? Da waren die Ticketpreise vielleicht auch noch
anders.
Tragbarer als heute.
Ja.
Aber vom Grundprinzip her, finde ich, ist das gar nicht so verkehrt. Aber ich wusste es bis gestern nicht, weil ich mich dumm und dämlich gesucht habe, ob ich irgendwo eine Konferenz von Sky finde für die Premier League. Aber das gibt's ja gar nicht.
Naja, aber es auch, geht ja für England, nicht für Deutschland.
Das ist richtig. Ich wollte aber englischen Sender mit englischen Kommentatoren gucken.
Ah ja, okay.
Und nicht Sky Deutschland, Premier League. Das, da kannst du eine Konferenz gucken. Ja, in Deutschland kannst du das ganz normal machen. Ich wollte aber mit englischen Kommentatoren. Und das gab's nicht. Gibt keine Konferenz.
Richtig.
Finde ich, ja. Und dann habe ich es irgendwie parallel geschaut auf iPad und Fernsehen. Und ich muss sagen, wenn die Relegationsspiele schlecht waren, dann will ich nicht darüber urteilen, was das gestern war. Boah.
Also man muss ja mal ehrlich sagen, die Premier League hat halt die besten Spieler, aber bei weitem nicht die besten Spiele, ne? Also ja, das ist schon geil, so die Haalands und die Fernandes und so der Welt zu sehen.
Ja.
Aber das ist jetzt auch nicht so, dass du da dir jedes Spiel anguckst und das ist ein 90 Minuten Highlight Clip, ne? Also
das kommt dann vielleicht in der Spitze davon, zusammen, ne? Aber ja. Waren alles Mannschaften aus dem unteren Tabellendrittel. Mit Leeds, Tottenham, West Ham und Everton.
Ja.
Also bodenloser Fußball. Ich konnte mir das kaum angucken.
Ja.
Ja, aber ja. Jetzt hatte ich dich unterbrochen.
Ne, ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Ich würde sagen, wir machen Schwenk zu deinem Trikot. Was natürlich sehr schön ist. Original getragen natürlich von Lothar Matthäus. Wahrscheinlich ja. Im WM-Finale.
Ja, hat er mir damals nach dem WM-Finale direkt überreicht.
Zugeworfen. Ja. Hat er gesagt, wo ist der Sebastian? Da. Hier. Warst du da schon geboren?
Nee, da hat er meine Mutter gesehen und gesagt, ja, wenn er mal irgendwann kommt, dann hier, hast du das Trikot.
Sehr schön, Sebastian. Kadernominierung. Komm, wir nehmen uns jetzt mal drei jeweils raus aus dem deutschen Kader, die entweder dabei sind oder nicht dabei sind und geben unsere Meinung dazu ab. Du fängst an.
Ja, ich habe einen parallel offen. Ich gehe gerade ein bisschen durch. Also ganz, ganz ungeschönt oder sollen wir da realistisch bleiben?
Sag einfach, sag, was du meinst. Aber ich würde jetzt nicht jeden durchgehen, lass uns drei jeweils durchgehen.
Ja, ich nehme aus jeder Position nehme ich einen.
Okay.
Ich nehme also Defensive, Pascal Groß. Ich glaube, dass Pascal Groß seine Qualität hat, dass er die auch in der Nationalmannschaft unter Beweis gestellt hat und dass der gerade im funktionierenden System mit Julian Nagelsmann und fürs Mannschaftsgefüge nicht verkehrt ist.
Ja.
Ich glaube aber, dass man dort hätte Alternativen finden können. Jetzt will ich nicht über einen 1-zu-1-Ersatz sprechen, sondern ich hätte Positionen dann, glaube ich, anders gewählt. Ich hätte einen Pascal Groß rausgelassen und in der Offensive jemand anderen mitgenommen. Als Beispiel. Kommen wir im Tor. Da haben wir ja Oliver Baumann, Manuel Neuer, Alexander Nübel. Und ich habe da vorgestern was sehr Gutes zu gesehen. Du willst ja ein Mannschaftsgefüge haben für eine WM, wo es drauf ankommt am Ende des Tages.
Ja.
Gepaart mit Qualität. Jetzt ist es aber so, du nimmst einen Manuel Neuer mit, dann wäre für mich die logische Schlussfolgerung, tatsächlich auch einen Jonas Obig mitzunehmen. Und das sage ich nicht aus der Bayern-Perspektive oder Bayern-Brille, das sage ich einfach aufgrund der Tatsache, dass das ein eingespieltes Duo ist und ein Jonas Obig, ein Manuel Neuer die Saison über, ob kurzfristig, ob geplant, ob gezielt, einfach sehr, sehr gut vertreten hat. Und ich glaube, das könntest du 1-zu-1 so auf die Nationalmannschaft übertragen.
Aber er nimmt ihn ja mit.
Ja, aber nur als vierten Trainingstorhüter, nicht als Torhüter zur WM.
Bei Manuel Neuer ist ja fast sicher, dass er dann auch in den Kader wechseln wird.
Nee, aber Manuel Neuer ja, aber ich hätte einen Urbik als zweiten Torwart mitgenommen.
Ja, verstehe ich schon, ja.
So. Und dann gehen wir noch in die Offensive. Da gab es irgendwie... Für mich war die größte Überraschung, wenn man von Überraschung sprechen darf, irgendwie Maxi Bayer, der eine gute Rückrunde mit Dortmund gespielt hat, den ich aber einfach nicht auf dem Zettel gehabt hätte für die Nationalmannschaft. Mhm. Ich bin ja einfach El Mala-Fan. Den hätte ich aber vielleicht anstatt Pascal Groß mitgenommen und für Maxi Bayer hätte ich tatsächlich jemand anderen mitgenommen, auch aus Dortmund. Und du hast das ganz gut beschrieben. Ja. Deswegen nehme ich dir das jetzt vorweg. Ich glaube, Maxi Bayer hat seine Qualität. Ich glaube aber, dass er nicht zu vielen Einsätzen kommen wird. Und ich glaube, dass ein Karim Adeyemi dir deutlich besser getan hätte mit dieser Qualität in der Spitze, was er hat, also zum Thema Geschwindigkeit, den du einfach mal so reinwerfen kannst, was einfach keine Verteidigung aufhalten kann, wenn er einen guten Tag hat.
Das sehe ich eben auch so. Den kannst du nicht halten. Und da hat er irgendwie noch eine andere Power als die anderen. Und der kann das dann noch besser kombinieren, diese Geschwindigkeit mit der Ballführung und so, das ist, wirkt noch extremer.
Ja, und da, ich denke immer an, weiß Gott, kein Riesenfußballer, aber an 2006 mit David Odonkor, der hat das gemacht, was er konnte.
Genau.
Und das war erfolgreich. Und so hätte ich dann die Rolle von einem Adeyemi gegenüber einem Bayer oder vielleicht sogar auch gegenüber einem Leroy Sané gesehen.
Ja.
Das waren meine drei.
Ich nehme mal einen, der dabei ist, Felix Metscher. Da würde ich jetzt mal drauf tippen, wer die PK von Julian Nagelsmann gesehen hat. Und da habe ich auch nochmal mit einem Kollegen drüber gesprochen. Da gab es wohl einige Journalisten, die sich so ein bisschen am Kopf gekratzt haben und haben gesagt, also der Metscher, der findet den so gut, weil Julian Nagelsmann ist wirklich in Schwärmen gekommen, als er über Felix Metscher gesprochen hat. Und ich kann das hundertprozentig verstehen. Der ist so ein fantastischer Fußballer. Wirklich, der ist so gut und der hat immer noch Potenzial nach oben. Julian Nagelsmann hat ihn ja Richtung Weltklasse geredet sogar. Also er hat zumindest das Potenzial, Weltklasse-Potenzial, sehe ich genauso. Da kann ich mir vorstellen, dass der eine der Überraschungen dieser WM wird. Oder was heißt Überraschung? Habe ich auch gerade mit einem Kollegen diskutiert. Wir in Dortmund, die den halt häufig und viel sehen, für uns wäre das gar keine Überraschung, wenn der einer der Stars dieser WM wird.
Ich sehe das genauso und der wird die Doppel-6 mit Alex Pavlovic bekleiden, gehe ich stark von aus.
Ja, und da den etwas offensiveren Part einnehmen, ne?
Ja.
Ja, ich denke, hoffe das auch. Meine zweite These ist Manuel Neuer. Ich finde, jeder Trainer und Bundestrainer, der ja nun aussuchen kann aus den Spielern, der sie nicht verpflichten muss, hat das Recht, seine Mannschaft halt so zusammenzustellen, wie er das sieht, wie er seine Mannschaft sieht. Ja, und seine Philosophie sieht, seine Herangehensweise sieht. Und deswegen kann ich auch einen Pascal Groß zum Beispiel verstehen, warum der dabei ist. Und deswegen finde ich das gut, dass Manuel Neuer dabei ist. Weil Manuel Neuer einfach der Beste ist. Und das sagt nicht ich, das sagen ganz viele und das sagen vor allem auch Torwartkollegen. Wenn du mal mit einem, selbst auf dem Niveau mit Torwartkollegen sprichst und mit dem über Manuel Neuer sprichst, dann sagen die meistens ungefragt, der ist der Beste. So, das ist so. Der ist der Beste. Und der ist auch immer noch der Beste. Ich hoffe, dass er fit bleibt. Da habe ich so tatsächlich meine Zweifel. Ich glaube, das Risiko ist groß, dass du dir da ein Thema aufmachst, dass der dann plötzlich nicht mehr fit ist. Und du dann doch wieder den Baumann da ins Tor schubsen musst, dann greift er daneben und dann hast du halt ein Riesenthema.
Ja. Deswegen hätte ich einen Urmich genommen.
Ja. Ja. Und mir fehlt ein Mittelstürmer. Ist einfach so. Einen, den du den Ball drauf schädeln kannst, ne? Das ist halt, für mich ist das so ein Ding. Ob es dann Füllkrug ist oder Kleindienst oder was weiß ich nicht wer. Aber klar, du kannst immer sagen, dann stelle ich da halt so einen 1,90 Innenverteidiger nach vorne. Das ist aber was anderes, als wenn du wirklich einen Torjäger vorne reinstellst.
Bin ich komplett bei dir und ich fand die Argumentation von Julian Nagelsmann zu jeder Position irgendwie sehr schlüssig, ne? Und wie du sagst, jeder Bundestrainer darf für sich selbst entscheiden, wie er da nominiert. Aber wenn ich dann über Mittelstürmer nachdenke und wenn du sagst, ja, manche haben aber in der Nationalmannschaft zuletzt auch performt und wie ein Leroy Sané zum Beispiel, dann gehört für mich auch ein, wenn wir die letzte EM anschauen, Niklas Füllkrug mit in den engeren Kreis für die Mittelstürmer, darüber nachzudenken. Auch wenn er lange verletzt war, auch wenn er mit dem Wechsel nicht gescored hat, das war ja die Argumentation von Julian Nagelsmann, der hat zu wenig Scorer geholt.
Ja.
In der Nationalmannschaft ist Niklas Füllkrug ein anderer Niklas Füllkrug, meiner Meinung nach. Und der tut der Mannschaft richtig gut, charakterlich, spielerisch. Und den hätte ich da irgendwie gern gesehen.
Ja, sehe ich genauso. Und das Gleiche kannst du auf Kleindienst eigentlich übertragen. Der war halt jetzt einfach noch zu lange verletzt. Das muss man auch ehrlich sagen. Ne?
Also den hätte ich dann auch rausgelassen.
Ja. Aber das fehlt mir. Ja, Leroy Sané, ich mag den ja total. Ist halt auch ein Typ. Der ist halt so einer, wo der ist wie so ein Silvesterböller, weißt du, den man angezündet hat. Ja, und dann glaubst du die ganze Zeit, boah, jetzt geht's gleich richtig ab. Und dann passiert nichts.
Fehlzündung.
Ja. Und du fragst dich, warum explodiert das denn jetzt nicht? Ja, warum passiert da jetzt nichts? Das ist so ein bisschen, das ist das, wie ich Leroy Sané sehe. Der hat alles für eine absolute Silvesterrakete, aber es kommt halt nicht raus.
Ja.
Und wenn Nagelsmann aber, und da bin ich wieder bei meiner These, ein Trainer hat das Recht, seinen Kader so zusammenzustellen, wie er das für richtig hält. Er wird dann auch dran gemessen. Aber dann ist es halt, wenn er sagt, ich will den, ich krieg den hin, ich möchte mit dem arbeiten, ich kann mit dem arbeiten, der wird mir helfen, dann soll er ihn mitnehmen.
Ja.
Ganz einfach.
Voll.
Ansonsten,
was mir noch aufgefallen ist, ist, dass im Vergleich zu früher, ich hatte immer das Gefühl, dass in der Nationalmannschaft sehr viel Erfahrung war und halt ein gewisser Stamm, der schon lange zusammengespielt hat, dann irgendwann auch zum Erfolg gereicht hat. Ne? Podolski, Schweinsteiger, Lahm, ja. Kroos, Klose, weiß ich nicht. Wenn du dir jetzt den Kader anguckst, das war ja auch das, was Julian Nagelsmann so ein bisschen gesagt hat. Ne? Wir wollen diesen Stamm haben, diesen Kern, die schon lange dabei sind und dann drumherum bauen. Aber wenn du mal auf die Zahlen guckst, ist die Erfahrung an Länderspielen relativ gering.
Ja, du hast Manu, du hast Rüdiger.
Genau.
Du hast Kimmich. Dann hört es schon fast auf, ne?
Ja, dann hast du mit Jonathan, also Goretzka mit 69, Jonathan Tah mit 45, Musiala mit 40, du hast Leroy Sané mit 74, okay. Aber alles da, dann ist, also Nick Woltemade mit 10, Dennis Undaff mit 7, Leveling mit 4, Lennart Kahl mit 2, Bayer mit 7, Amiri mit 9, Ciao mit 5, Stiller mit 7.
Ja, ja, ja. So richtig viel ist das nicht, ne? Ich bin übrigens Angelo Stiller-Fan. Ich finde das gut, dass er den mitgenommen hat.
Ja, auch einfach verdient. Bin da gute Saison gespielt. Bin gespannt, wo der nächste Saison spielt.
Chris Führig hat er nicht mitgenommen. Obwohl der zuletzt wirklich viele Scorer gesammelt hat. Ich war ja immer auf dem Standpunkt, der ist gut, aber der ist mir zu ineffektiv.
Ja,
hat er ein bisschen abgestellt in den letzten Wochen.
Ja.
Aber gut.
Tja, also, aber am Ende des Tages alles für den Erfolg und das ist das, was ich uns wünsche. Und dann sollen es die 26 sein, die es richten.
Ja, aber mal eine WM-Prognose. Wen siehst du als Favoriten und wie weit kommt Deutschland?
Wenn ich mir die Kader angucke, ey, was ist mit Frankreich los? Das ist irre, ne? Das ist geisteskrank.
Das wirkt wie bei FIFA zusammengestellt.
Ja, ehrlich. Also, die haben eine Offensive, ne, das ist ja, und auch eine Defensive. Das ist gestört. Dazwischen sind die für mich so ein bisschen, ja, flacht das ab, aber ich glaube auch nur von den Namen her, nicht von der Qualität. Ja, ansonsten hast du Spanien, wobei ich die auch nicht ganz so einschätzen kann. Bei Lamine Yamal zum Beispiel weiß man ja, soll ja mutmaßlich ausfallen, ne, bis zum wahrscheinlich zweiten Gruppenspiel.
Ach echt? Okay, ja.
Ja, mit der Verletzung. Ja, das sind für mich die beiden Top-Favoriten. Und als
Portugal ist für mich tatsächlich, wenn du dir die Mannschaft anguckst, die ist genauso.
Ich wollte gerade sagen.
Also das ist für mich auch ein absoluter Favorit.
Als Geheimtipp ist es noch Portugal, das hätte ich jetzt noch dazu ergänzt. Vor allem die letzte WM von Christian, wobei, ob es die letzte ist. Es kommt der Spiel nicht mit 50 noch.
Mal sehen.
Die letzte WM, das ist so ein Ding, was ihm noch fehlt. Da wird er alles dran setzen. Und die Mannschaft, der Kader ist wirklich, wirklich gut. Und Deutschland sehe ich irgendwo realistisch vom Eindruck her jetzt, wie es zuletzt war, irgendwo bei Viertelfinale.
Ja, aber du, ich glaube, wenn alles normal läuft, triffst du Frankreich im Achtelfinale.
Ja. Gut.
Dann Achtelfinale.
Ja.
Aber bei Frankreich ist auch immer so ein Ding, kriegst du sie dann auch kriegst du sie dann auch zusammen, ne? Weil sie Real Madrid, nur gute Spieler reicht nicht. Du brauchst halt auch eine Mannschaft.
Ich habe das Gefühl, so mit diesem Stamm von PSG allein schon, dass da irgendwie so eine gute Community herrscht. Also ja,
kann gut
besser
sein.
Als noch, ne, vor.
Da habe ich keinen Einblick. Bin ich gespannt.
Ja. Kleine Überraschung vielleicht noch. Ich habe mir den England-Kader gestern mal angeguckt.
Ja. Kein Palmer, kein Foden, kein Maguire, kein Trent Alexander-Arnold.
Trent. Ja, also irgendwie, ich weiß nicht, was Thomas Tuchel meint. Also er wird eine Idee haben. Ich glaube, für viele Außenstehende ist das manchmal aber trotzdem ganz, ganz schwer zu greifen.
Ja, aber da gilt wieder meine These, der Trainer hat das Recht, seinen Kader zusammenzustellen. Ne? Aber total. Da wird er natürlich noch intensiver dran gemessen als deutscher Trainer in England. Ich habe schon die Memes gesehen, die gezeigt haben, wie Thomas Tuchel nach Deutschland zurückkommt, nachdem er England mit dem Kader die WM zerstört hat. Am Ende ist es aber auch Thomas Tuchel, ne? Der weiß eigentlich schon, was er tut.
Ja, jeder Trainer hat das Recht dazu. Das Recht verwirft sich so ein bisschen, wenn du anfängst, Spieler aus Saudi-Arabien im Sturm zu nominieren, auch wenn er da eine gute Scorerquote gehabt haben muss und Matthias Jais, sein Trainer, da gesagt hat, ja, nimm den mal mit, dann ist das immer noch gegenüber einem Cole Palmer oder weiß ich nicht, oder dem, wie heißt der aktuell
Danny Welbeck.
Premier League, ja, weiß ich nicht. Aber ja, muss jeder selber wissen. Ja. Und die Türkei, die haben wir noch, müssen wir noch im Zettel haben. Jedes Mal. Wo sie jetzt 26 Jahre nicht dabei waren. Ja, nee, 24, 22, ich weiß es nicht. Ja. Schauen wir mal, aber ich habe richtig Bock.
Norwegen wird interessant. Norwegen hat einen spannenden Kader, interessante Spieler. Ja. Eigentlich in jeder Position überm Durchschnitt. Vielleicht im Gesamten nicht. Also auf jeder, ich sag mal, 11. Ne, hast du so leicht überm Durchschnitt. Sicherlich in der Gesamtheit nicht, aber das kann spannend werden.
Ich sehe die ehrlicherweise in der Verteidigung ein bisschen zu schwach. Ja, also der namhafteste Spieler ist, glaube ich, in der Verteidigung Riasson. Ja. Als Außenverteidiger in der IV, ich kenne die alle nicht. Also weiß ich nicht. Ne? Heißt nicht, dass sie zu schwach sind, das ist nur mein Empfinden. Wenn du in die Offensive guckst, ist das natürlich, sind das andere Kaliber. Also mit Nusa, Haaland, Sörloth, auch wenn er nicht viel spielt.
Sörloth.
Hier, Ødegaard als Kapitän, glaube ich. Das ist dann schon Qualität. Schauen wir mal. Aber ich habe Bock auf die WM. Da ich irgendwie, auch wenn es in den USA ist und mit es am Ende bleibt es immer eine WM irgendwie. Das
ja, ich ein bisschen Bock habe ich auch. Ja.
Tja.
16.06. geht's los.
14.
Entschuldigung.
Für Deutschland, ja. Und am 11.
Also
glaube ich, das Eröffnungsspiel.
Ja. Wann ist das Eröffnungsspiel?
Ich meine am 11.
Ach so, das ist... Ah, nee, jetzt habe ich mich hier verguckt. Entschuldigung. Ja, ich habe mich verguckt.
Es sei dir verziehen.
Dankeschön.
Ja.
Genau. Mexiko gegen Südafrika. Donnerstag, 11. Juni ist das erste Spiel.
Ich hätte gerne mal eine statistische Auswertung nach der WM, wie sich das, aber jetzt werden wir zu politisch, ne? Wie viele neu registrierte Flüchtlinge es in den USA geben wird. Ob sich das mit der WM so ein bisschen, also einfach mal zum Hintergrund, ne? Ich glaube, dass Mexikaner vielleicht einen Vorteil daraus ziehen könnten, es über die Grenze zu schaffen. Ich sage das nur, weil ich die Erfahrung gemacht habe aus eigenen Länderspielen. Ich habe mein erstes Länderspiel gegen Kuba gemacht damals.
Für die Dominikanische Republik.
Republik. Und damals war es so, dass Kuba noch nicht so ganz unabhängig war und viele in unabhängige Staaten flüchten wollten, wie zum Beispiel die Dominikanische Republik als Nachbarland. Und da wurden bei uns beim Länderspiel tatsächlich also ein Riesenpolizeiaufgebot, Militäraufgebot und die Türen verschlossen, weil es in der Vergangenheit davor bei Länderspielen schon dazu gekommen ist, dass kubanische Nationalspieler einfach mitten im Spiel in der 30., 35. Minute vom Platz gerannt sind und abgehauen sind.
Der ist weg. Ja, der Schiedsrichter sagt, kommt der wieder? Wechseln wir oder was machen wir jetzt?
Ja. Ich glaube, das Spiel wurde abgebrochen damals, aber deswegen hat man da so riesen Sicherheitsvorkehrungen. Das gilt natürlich auch für Fans.
Ja. Ja, ja, wir werden, ich fürchte, wir werden viele Themen bei dieser WM haben, die mit Fußball nicht so viel zu tun haben. Und das tut mir in der Seele ein bisschen weh. Ja, das tut mir ein bisschen weh in der Seele. Aber da hatten wir bei der letzten und vorletzten auch schon, muss man auch ehrlich sagen. Ja, und es ist halt auch, es ist halt bei so einem Mammut-Event auch das Problem, dass du heutzutage halt auch nicht mehr 500 Länder hast, die sagen, oh ja, das wollen wir machen, das können wir bezahlen, ne? Sondern du musst halt dann auch dahin gehen, wo so ein Riesenaufwand dann auch bezahlt werden kann. Und gerade das Bezahlen wird halt echt ein Thema werden, ne? in dieser WM. Also haben wir schon drüber aufgeregt, glaube ich, ne? Wenn ich höre, dass ein Parkplatz $150 kostet und die Bahn plötzlich $100 statt 8 oder irgendwie sowas, um zum Stadion zu kommen, das ist alles nicht so meins.
Tja. Wir sind gespannt.
Schauen wir mal. Absolut. Wir werden aber auf jeden Fall bei der WM am Start sein. Zu den Deutschlandspielen werden wir schauen, dass wir euch natürlich hier mit viel Meinung und viel Ahnung und auch dem einen oder anderen Experten beglücken können und die WM ein bisschen besprechen können. Freue ich mich drauf. Das wird sehr cool werden.
Total. Ich habe auch richtig Bock drauf.
Ja.
So. Wollen wir nochmal eine Runde quizzen vom Abschluss?
Ja.
Dann möchtest du zuerst die Spieler hören?
Ja.
Möchtest du es nochmal erklären?
Ja, ich möchte es nochmal erklären. Das ist das Nostalgie-Quiz der 2000er. Wir wählen aus einem Kader aus der ersten Fußball-Bundesliga 3 Spieler aus. Und der jeweils andere muss erraten, A, welche Mannschaft ist das? Und B, welche Saison? Und jetzt Sebastian Santana.
Bitteschön. Ich habe für dich einmal Christian Eichner, Pascal Groß und Manuel Gulde.
Ingolstadt?
Nein.
Nein?
Nein.
Hoffenheim?
Ja.
Ach,
Pascal Groß. Erster Bundesliga-Einsatz, glaube ich, seiner Karriere und auch sein einziges Spiel da für TSG Hoffenheim.
Aber der war doch dann in Ingolstadt, oder? Nee.
Der war dann in Ingolstadt, ja.
Und ist dann ja sehr früh nach Brighton gegangen und dann völlig vom Radar verschwunden, ne?
Genau, also.
Krass, aber Eichner war in Hoffenheim.
Ja, hat als Linksverteidiger da agiert, beziehungsweise, also Pascal Groß, Hoffenheim Jugend, meine ich sogar. Mhm. Dann einmal Karlsruhe für ein halbes Jahr und dann Ingolstadt.
Okay, spannend.
Für 5 Jahre, ja. Kriegen wir die Saison noch hin? Also, ich kann dir vielleicht noch andere Namen dazu nennen. Chinedu Obasi, Vedat Carlos Eduardo.
Dembaba.
Nee, der nicht mehr.
Achso, aber
Luis Gustavo, Marvin Kompe, Josip Simunic, Andreas Beck, Mike Kuzel.
Ja, es muss 2009, 2010 gewesen sein oder sowas um den Dreh auf jeden Fall.
Ja.
2009, 2010.
Ja.
Sehr gut.
34. Spieltag wurde Pascal Groß dort eingewechselt.
Sehr netter Typ. Total geerdeter, netter, freundlicher Typ. Der Pascal Groß. Und ich glaube auch ein bisschen als Fußballer immer noch underrated.
Das kann gut sein, ja.
Jetzt bin ich dran.
Du bist dran.
Ich habe mir tatsächlich was rausgesucht, aber ich bin auch so ein bisschen, also ich wusste, welche Mannschaft ich will, ich weiß aber nicht genau, welche Spieler ich nehme. Aber ich mach mal.
Ja.
Michael Esser, Konstantinos Daphilidis und Elvis Rex Bitschei.
Rexbitsch.
Weil schwer Augsburg. Kann ich auch.
Also Bochum. Bochum als. Boah. Bochum, Hannover. Also ich bin gerade nur bei Michael Esser, ne?
Bochum, Hannover. Ist doch Torwart, ne?
Bochum, Hannover.
Kann auch Hoffenheim?
Elvis Rexbeci, Michael Esser und?
Staphylidis.
Staphylidis. Den kann ich nicht unterbringen.
Wo bringst du denn Rexbeci hin?
In Augsburg?
Mhm.
Augsburg. Ich weiß nicht, ob der auch in Bochum war.
Und Staphylidis?
Ja.
Ich kann dir, soll ich dir zu Staphylidis einen Tipp geben? Der hat im Prinzip die Schalke-Karriere von Breel Embolo beendet. Der hat den nämlich in einem Spiel so kaputt getreten, der ist danach auf Schalke nie wieder in Tritt gekommen.
Wann muss denn das gewesen sein? Das muss so 2017 gewesen sein. Warte mal. Staphylidis verfrachte ich irgendwie auch in Frankfurter Raum. Breel Embolo auf Schalke. Das muss so 2016, 2017 gewesen sein. Darmstadt 98.
Also du hast jetzt so viele Vereine genannt und einer davon war richtig. Aber Darmstadt 98, wie kommst du denn da drauf?
Ich habe, also Michael Esser, die Vereine kann ich dir relativ genau sagen. Bochum, Hannover, Darmstadt, Hoffenheim. Ich weiß nicht, ob es noch was in Deutschland war. Also der war auch zwischendurch mal in Österreich oder so.
Total geil, ey. Total geil. Wirklich, du nennst ungefähr 10 Vereine und dann kommt einfach Darmstadt 98.
Ja, nein, aber ich, ist nicht richtig. Muss es Hannover 96 sein.
Ist
oder?
Auch nicht richtig.
Ja, okay, dann war es VfL Bochum.
Genau. Der Staphylidis ist nämlich Linksverteidiger. Der war aber, genau wie Elvis Rexbeci, auch mal in Augsburg. Mhm. Und in Augsburg als Linksverteidiger hat er dann tatsächlich den Embolo mal so Flex, dass der nie wieder aufgestanden ist, so richtig. Also auf Schalke. Dann in Gladbach und nachher Monaco und sowas, ein bisschen was anderes.
Tja. Aber
und jetzt kommt noch die Saison.
Das muss ja trotzdem irgendwie.
Weit weg.
Weiter. Später?
Ja. Überleg mal, wie alt.
Ach, Rexbeci ist. Ja, dann. Aber Bundesliga dann auch mit Bochum.
Ja.
Das muss dann ja. Wann war es? 22, 23?
Fast.
Noch ein weiter.
Ein zurück.
Ein zurück.
21-22. Also Legenden wie Manuel Riemann, damals schon übrigens Tjaak Ernst, ganz jung im Kader. Masovic, Danilo Soares, Christian Gamboa, Patrick Osterhage, Anthony Lusilla natürlich.
Selbstverständlich.
Robert Tesche, Gerrit Holtmann, heute immer noch beim VfL. Danny Blum.
Ewige Talent.
Sebastian Polter, Simon Zoller. Ja, also da war schon ein bisschen, war schon was los.
Die letzte Bundesliga-Saison von Bochum.
Dann sind sie, die vorletzte.
Ach nee, die haben einmal den Klassenerhalt geschafft, ne, und sind dann.
Genau, und haben ja dann gegen Düsseldorf noch dieses Wunder 3-3. In der Relegation geschafft. Das muss 23 gewesen sein. Oder sogar 24. Nee.
Aber ja. Ja, gut, da war ich sehr weit weg. Ja, einfach mal.
Aber sonst bist du immer super, Sebastian. Sonst bist du immer
du
super.
Du auch, Jesko.
Dankeschön. Gut, dann haben wir es für heute, würde ich sagen.
Hör mal, viel Spaß in Paderborn.
Dankeschön. Und wir, ja, nächste Woche geht dann wirklich schon so der WM-Countdown los, ne? Dann ja. Gucken wir mal, dass wir ein paar Themen uns um die WM rausholen.
Entweder so, vielleicht machen wir auch nächste Woche noch eine kleine Pause dazwischen, sortieren uns, formieren uns neu und kommen dann die Woche darauf. Müssen wir mal gucken. Aber auf jeden Fall wird es Richtung WM was von uns auf die Ohren geben.
Auf jeden Fall.
Die Ohrenschützer.
Vielen Dank.
Genießt es.
Du auch.
Vielen Dank fürs Zuhören. Euch eine schöne Woche.
Bis dann. Ciao, ciao.
Tschüss.